eigentlich? Eigentlich ist nichts verschwunden. Ich habe nur einen benutzt. Mono. Alles Mono.
So, musst du dich rein ansagen oder
was? Ah, du hast ja schon die Fallhöhe sehr hoch gesehen. So, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Ich bin der liebe Justin Hombach, Podcast-Kollege von Fabian, von unserem Podcast Let's Talk Guitar, vor allem für die, die es noch nicht wussten. Und ich liebe vor allem eine Sache an der Gitarre, und das ist das Üben. Das Üben, das Schnellspielen, und darüber werde ich heute ein wenig hier berichten, so zu zeigen, was sind so die Basic-Philosophien, die Basic-Grundlagen in meinem Übekonzept, in meinem Spielkonzept, in meinem Konzept der Geschwindigkeit. Bevor ich aber das tue, dachte ich mir, na, der Fabian hat schon so schön über so ein Stück gespielt, da kann ich auch mal versuchen, genauso schön, weil es vielleicht nicht klappen könnte, über dasselbe Stück zu spielen, dann hat er vielleicht mal Eindruck, wie zwei unterschiedliche Gitarristen auch an so einen Track rangehen. Deswegen hat Fabian gesagt, machen wir den doch auch mal an. Improvisiere ich da auch mal schnell was drüber, also werde ich auch mal bei denselben Track spielen wie der Fabian gerade und dann geht's los.
Das, also was heißt vom Album? Ich habe den bearbeitet, der ist quasi von einem Song von meiner Band. Von
sehr cool. Sehr cool.
So,
ich
hätte gerne die Kamera, dass man die jetzt für den
Kanal. Ja.
Achso, ja, ja, klar.
Ja, gut.
Mache ich das mal im Hintergrund. Also, kurz eine kleine Geschichte. Ich spiele jetzt seit ungefähr 20 Jahren Gitarre und ein bisschen mehr. Ich bin jetzt 34, ich habe so mit 13, 14 angefangen. Habe aber in den letzten 4 Jahren meiner Technik so viel Fortschritt gemacht, wie in den 15 Jahren davor nicht. Und das, obwohl ich schon seit 2010, würde ich sagen, professioneller Gitarrist bin, Gitarre studiert habe, an der Uni war, viele Auftritte hatte. Aber in den letzten 4 Jahren hat sich einiges in meiner Technik verändert, wobei die Quantität des Überpotenzials, was ich da reingesteckt habe, immer noch dieselbe wie. Warum war das? Was ist da passiert? Und das ist mein Approach, wie ich an das Üben rangegangen bin. Erstmal, es tut mir ganz, ganz, ganz doll leid. Ich rede leider in meinem beruflichen Umfeld sehr viel Englisch. Deswegen, hier können keine Englischismen reinkommen. Ich versuche es, so gut wie es geht, auf Deutsch zu halten. Deswegen verzeiht manchmal. Und mein genereller Technik- und Über-Approach hat sich komplett verändert. Und es gibt so 3 Begriffe, die da sehr, sehr wichtig für mich geworden sind. Der eine Begriff ist Fokus. Der andere Begriff ist Awareness, also Bewusstsein. Und der letzte Begriff ist quasi Geduld, Patience. Und ich, bevor ich angefangen habe, mein Übekonzept zu verändern, war ich zum Beispiel jemand, der sehr, sehr motiviert darin war, ganz viele Dinge gleichzeitig zu üben. Ich habe das Lied gesehen und diese Übung gesehen und den Gitarristen fand ich toll. Und gerade als ich Jazz studiert habe und das alles sehr neu für mich war, fand ich das toll, das toll, das toll. Und wollte alles quasi gleichzeitig üben und habe dadurch aber im Prinzip gar nichts geübt. Weil ich mich nicht richtig auf eine Sache fokussiert habe oder mich mal richtig mal mit einer Sache länger auseinandergesetzt habe. Weil Gitarre spielen ist leider ein Instrument, das kann durchaus sehr schwierig werden und dann macht es Sinn, sich ein bisschen Zeit für etwas einzuplanen und nicht so hin und her zu springen zwischen Übungen und Licks und Songs, wie ich das halt früher gemacht habe. Das heißt, ich habe mir selber gesagt, okay, Justin, du kennst ganz viele Gitarristen, die nochmal ticken gut, ist ticken besser sind als du, was machen die anders? Und habe gesagt, okay, die haben sich viel länger mit einer Sache beschäftigt, mal wirklich 6 Wochen lang eine Sache geübt, bis es wirklich drauf hatten und wirklich intensiv dabei waren. Und da habe ich auch angefangen, so meinen Überplan zu gestalten und wurde es auch schnell saugelangweilt. Also dachte mir ganz schnell, ach, jetzt übe ich seit 2 Wochen ein und dasselbe, das kann ja auch nicht das Richtige sein. Und habe dann angefangen, meinen Übeplan so zu strukturieren, dass ich zwar dasselbe üben kann, aber immer mit einem anderen Approach, mit einem anderen Herangehensweise an die Sache. Und was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, wenn ich jetzt mal ein Lick nehme und das anhand von einem Lick mal demonstriere, wie ich das so übe, wie ich das so in meiner Überroutine aufteile. Und ich nehme mal ein ganz einfaches Lick, erstmal nicht so kompliziert, was vielleicht die meisten von euch kennen sollten, dann kannst du mal die Pentatonik nehmen. Einfach nur die Pentatonik. Und wenn ich jetzt sowas zum Beispiel richtig üben würde, so wie ich zu Hause übe, dann ist eine Sache, die mir vor allem erstmal aufgefallen ist, die wahnsinnig viel bringt, ist, die Hände einzeln zu üben. Ich meine, wir kriegen das ja oft gesagt in Videos oder auch in anderen Formaten, wie auch immer, dass man mal sagt, okay, wenn du einen Lick übst, dann übe halt auch mal die linke Hand. Die mal alleine. Und ganz selten wird aber gesagt, ja, übe aber auch mal die rechte Hand alleine. Dass ich zum Beispiel hingehe und jetzt zum Beispiel so einen Lick nehme, mir anschaue, was passiert in der rechten Hand, mit der linken Hand hier mute und einfach mal übe. Die linke Hand mal komplett weglassen. Klingt total Banane. Aber das hat mir wahnsinnig viel gebracht, um mal zu verstehen, was eigentlich auch hier passiert in der rechten Hand. Beziehungsweise um zu checken, dass die rechte Hand ja gar nichts kann, wenn sie alleine irgendwie am Spielen ist. Die rechte Hand war bis dato bei mir immer sehr abhängig von der linken Hand. Die linke Hand hat quasi vorgegeben, was die rechte Hand jetzt gerade macht. Und als ich anfing, dann mal wirklich gezielter, fokussierter, mal nur eine Hand zu machen, wurde mir auf einmal klar, wow, was da für Potenzial drin steckt. Weil als ich das dann wieder zusammengebracht habe, gab es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die sich verändert haben. Hauptsächlich diese sogenannte Handsynchronisation, über die ich gleich noch kommen werde. Und das war eine Sache, wo ich mir gemerkt habe, okay, da steckt Potenzial drin. Ich bin ganz froh, dass ich aktuell alleine zu Hause bei mir wohne, weil ich fange immer sehr früh mit Üben an, immer als erstes am Morgen. Und ich glaube, jede Partnerin wäre mich schon abgehauen, wenn sie morgens erstmal eine Stunde. Aber das ist das, was ich jeden Morgen erstmal mache. Ich setze mich hin, mache mir meinen besten Freund und Helfer, das liebe Metronom, an. Wirklich, es gibt keinen Freund, auf den ihr euch so sehr verlassen könnt wie das Metronom. Das
muss Prioritäten setzen.
Genau, ja. Und gehe erstmal die rechte Hand durch. Das war schon etwas, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich da mich jetzt länger darauf fokussiere, dass dann auf einmal so eine Kettenreaktion passiert, dass ganz viele andere Dinge immer besser wurden. Die nächste Sache, die für mich ja dann ganz wichtig war, worüber ich auch gerade eben schon kurz gesprochen habe, ist das Bewusstsein über das, was hier eigentlich passiert in den Händen. Und ich habe da für mich so eine grundlegende Philosophie, die bedeutet, sei so entspannt wie möglich, aber sei so bewusst entspannt wie möglich. Weil oft denken wir seien vielleicht entspannt und natürlich und locker, aber sind es eigentlich nicht, weil wir gewisse Gewohnheiten in unserem Spiel haben, in der Art und Weise, wie wir das Plektrum halten, in der Art und Weise, wie wir hier mit der linken Hand den Hals halten, die für uns gewohnt sind, aber die dazu führen, dass gewisse Anspannungen im Körper stattfinden. Weil je mehr Muskeln wir hier irgendwie eine aktive Energiezufuhr geben, aktiv anspannen, desto schwieriger ist das für unser Gehirn, gewisse Bewegungen zu kontrollieren, desto schwieriger ist das vielleicht, die einzelnen Muskelpartien anzusteuern, die genau dafür sorgen, eine gewisse Bewegung umzusetzen. Deswegen habe ich mich selber gemerkt, okay, analysiere mal, was du hier machst und guck mal, wo du eventuell Gewohnheiten in deinem Spiel drin hast, die dazu führen, dass du unangespannt bist, obwohl es sich erstmal vielleicht nicht unangespannt anfühlt, weil es ist halt eine Gewohnheit, aber die letzten Endes dazu führen, dass irgendwelche Muskeln angespannt werden, die vielleicht dich daran hindern, präziser sein zu können oder schneller sein zu können. Weil das ist das, was ich halt will und das auch in dem Bereich, in dem ich arbeite oder brauche, Präzision und Geschwindigkeit. Ja. Und das fängt schon an bei so ganz kleinen Dingen, wie dass wir zum Beispiel manchmal unser Plektrum so halten oder beziehungsweise die Hand so halten, die Hände, die Finger hier ausstrecken. Aber ich meine, sie kann es manchmal, ich hoffe, man kann es hier ganz gut sehen. Ich probiere das mal in der Kamera so zu machen. Man sieht, wenn ich jetzt hier meine Finger flexe und extender, wie man im Englischen sagen würde, dann sieht man, wie sich hier Muskeln aktivieren. Und wie, wenn ich das hier habe, hier auf einmal ein Muskel angespannt ist, der mir letzten Endes dann in der Picking-Bewegung, die wirklich eine ganz, ganz kleine Bewegung ist, und ich merke das jetzt, wenn ich das so versuche, Heidewitzka, da funktioniert gerade gar nichts mehr hier. Das heißt, da zum Beispiel habe ich angefangen zu schauen, okay, was ist eine natürliche Haltung oder die entspannteste Haltung? Und eine Sache, die ich dann immer ganz gerne mache, ist Hände ausschütteln, Plektrum weg, Hände von der Gitarre weg, mal runterfallen lassen und dann versuchen so hochzuhalten und zu gucken, okay, das ist jetzt der Status quo, mit dem ich hier kaum was angespannt habe und das dann versuchen, aus Plektrum umzusetzen. Ich mache manchmal halt noch die Finger noch so ein bisschen rein, aber so ein bisschen zu schauen, okay, wo bin ich hier am lockersten? In der linken sowie auch in der rechten Hand. Weil wir brauchen diese Entspanntheit in unserem Körpersystem hier, um letzten Endes den richtigen Zugriff auf die, genau die Muskeln zu haben, die wir dann letzten Endes brauchen, um sprinten zu können an der Gitarre. Für mich ist das alles hier viel, lässt sich viel übertragen, so wie der Prozess des Laufen und des Sprintens und generell, was die Beine so machen. Weil wenn wir stehen, allein wenn wir stehen, es fühlt sich nicht so an, aber da sind Muskeln aktiv, die uns überhaupt erst dazu bringen, dass wir stehen können. Und wenn wir laufen können, dann sind auch gewisse Muskeln aktiv. Zwar natürlich für den einen vielleicht ein bisschen schwieriger, für den anderen ein bisschen einfacher. Der jemand, der viel läuft, für den ist der Prozess des einfachen Laufens auch bestimmt. Er kann das länger durchhalten für jemanden wie mich, der den ganzen Tag lang nur auf einem Stuhl sitzt und Gitarre übt und echt zu wenig sich bewegt. Und dann gibt es die Leute, die gut sprinten können. Und für die wird das dann auch alles normaler und entspannter und gewohnter, weil die es halt eben so trainieren. Und dasselbe lässt sich auch auf der Gitarre übertragen. Für mich ist einfaches Akkordspielen ist halt für mich wie das ganz normale Laufen. Sobald ich sowas reinsetze, ist das wie ein Sprint. Jetzt ein Sprint, nachdem ich nicht danach spiele. Casual, sondern halt ein Sprint, der für mich normal ist, weil ich es halt eben so lange trainiert habe. Dazu erstmal, ich neige dazu mal ganz gerne viel zu reden, dazu erstmal Fragen dazwischen. Keine, das ist gut. Das ist sehr gut. Da gibt's, kann man sich super, super ins Detail verlieben, was die rechte Hand und die linke Hand angeht. Ich bin da aktuell mega am reinen Nörden, weil ich gerade mich viel mit Biomechanics auseinandersetze. Also wirklich gucke, was passiert hier in den Muskeln, wenn wir den aktivieren und so. Das ist ein super interessantes Field, was ganz viele Dinge erklärt. Aber da bin ich leider noch nicht weit genug, um mich dort als Experte zu benennen. Da brauche ich noch ein paar Stunden, Vorlesungen auf YouTube angucken. Aber dasselbe Prinzip, das lässt sich auf die linke sowie auf die rechte Hand übertragen. In der linken Hand versuche ich auch, so wenig externe Bewegung wie möglich zu haben. Ich habe zum Beispiel früher ganz viel immer mit der Schulter bin ich mitgegangen. So, das sind extra Bewegungen, die das Ding hier oben berechnen muss, die dann auch wieder dazu führen, dass ich die kleinen Filigranbewegungen nicht mehr richtig rausnutzen kann. Solche Sachen. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen zurück, wie meine Übungsroutine aufgebaut ist, oder wie meine Übungsstruktur aufgebaut ist. Das Schöne ist, dass meine Übungsroutine, wie ich das mache, auch sich super skalieren lässt, aber ich empfehle jedem, so wie der Fabian das vorhin mit dem Sound gesagt hat, wo er gesagt hat, findet euren eigenen Sound, sucht euren eigenen Sound, dasselbe lässt sich auch aufs Üben übertragen. Jeder Mensch lernt anders. Manche Menschen lernen ein bisschen mehr auditiv. Ich bin ein Mensch, der sehr visuell lernt. Das heißt, Scales, solche Geschichten, das kann ich in ihren Formen sehr gut sehen. findet selber heraus, wie ihr am besten lernt und versucht dann eben mit ganz vielen Methoden, wie Menschen üben, so euren eigenen Weg zu finden, wie ihr für euch am besten übt. Ich meine, ich bin in der privilegierten Lage, ich muss üben, um mein Geld mit dem Kram zu verdienen. Ich habe ganz viele Schüler oder Leute von meinem Kurs auch etc., die halt eben in der, glaube ich, in der ähnlichen Situation sind wie ihr, dass sie halt auch irgendwie noch arbeiten müssen nebenbei und dann vielleicht eben nicht so viel Zeit haben am Tag zu üben. Aber das ist das Schöne, Übung lässt sich viel auch skalieren. Und das, was ich halt eine Stunde lang mache, das reicht für viele Anfänger auch aus, wenn sie es erstmal nur 10, 15 Minuten machen. Das Wichtigste ist dort die Konsistenz, die Consistency, dass man das halt regelmäßig macht und eben nicht nur einen Tag ganz viel übt und dann 6 Tage die Woche gar nichts übt. Ja.
Was wäre so dein absolutes All-Round-Package zum Üben? Für jemanden, der zeitlich begrenzt ist, und du sagst, okay, vielleicht Optimum von 45 Minuten, eine Stunde, was wäre so, du sagst, das musst du unbedingt reinpacken in diese Zeit.
Also es kommt natürlich immer groß davon, was ist dein Ziel. Und auch so wie Fabian vorhin das mit dem App gesagt hat, findet heraus, was ist euer klangliches Ziel, ist auch was ist euer musikalisches Ziel. Also es ist ein ganz anderer Inhalt im Üben, wenn es darum geht, sag mal, Improvisation oder Harmonielehre zu verbessern, als zum Beispiel Technik zu verbessern. Aber ich würde sagen, findet so 4 Punkte, wo ihr sagt, okay, wenn ich diese 4 Punkte abdecke innerhalb von einer Stunde, also jeweils 25 Minuten, dann. Ja, nee, das ist keine Stunde. Ich denke immer, dass eine Stunde 100 Minuten hat. Das ist ja falsch, ich habe immer 60 Minuten. 50 Minuten, danke schön. Rechnen nicht so meine Stärke. Dass ihr da zum Beispiel dann schaut, okay, diese 4 Punkte, denen gebe ich 15 Minuten in der Stunde und dann findet ihr heraus, okay, welcher von diesen 4 Punkten ist zum Beispiel der Punkt, der viel Gehirnschmalz beansprucht. Den würde ich immer als erstes reinsetzen in den Programm, weil dann ist euer Kopf noch da, dann ist euer Kopf noch fit. Wenn ihr was Schwieriges, zum Beispiel ihr wollt eine neue Tonleiter lernen, ein neues Arpeggio lernen, etwas, was viel Gehirnschmalz braucht, wenn ihr das so ans Ende setzt und ihr habt schon 40, 45 Minuten euch einen abgedudelt, dann ist der Kopf vielleicht noch nicht mal ganz bereit dafür, diese Information richtig aufzunehmen. Also setze ich das immer super, super gerne am Anfang. Weil das auch immer ganz gut so zum Aufwärmen dient. Das Schöne ist, je nachdem wie komplex das ist, was ihr so spielt, Aufwärmen ist schon richtig, Aufwärmen ist wichtig. Aber es wird zum Glück, dass man aufwärmen muss, wird mit der Zeit ein bisschen weniger. Ich habe es früher total übertrieben. Ich habe früher immer eine Stunde mich aufgewärmt, bevor ich gespielt habe. So, erstmal eine Stunde mich mit Aufwärmen beschäftigt und dann 4 Stunden geübt. Das brauche ich zum Glück mittlerweile nicht mehr. Also ein bisschen Warm-up ist auf alle Fälle wichtig. Stretching und den ganzen Kram habt ihr alle beim Horst wahrscheinlich schon zu Genüge auch gehört. Und meine Philosophie ist zum Beispiel, ist, dass ich zwar jeden Tag dasselbe übe, aber jeden Tag mit einem anderen Herangehensweise. Zum Beispiel, wir gehen nochmal zurück an das Lick, was ich gerade gesagt habe. Ich würde zum Beispiel am ersten Tag hingehen und würde dieses Lick langsam anfangen und das stetig ein bisschen schneller machen, während dem Zeitraum, den ich diesem Lick halt gebe, um das Muscle Memory zu aktivieren. Um so zu verstehen, was passiert hier, wie müssen sich die Finger bewegen, dass man auch kontrollieren kann, mache ich alles richtig. Kontrolle ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meiner Übungsroutine. Und das erstmal langsam anfangen, wo man sich wohlfühlt und dann immer ein bisschen schneller werden. Tag 2. Selbe Lick, aber andere Herangehensweise. Tag 2. Und jetzt kommt der große Punkt. Würde ich dieses Lick zum Beispiel nehmen, ist natürlich ein bisschen abhängig von eurem Level, aber würde ich dieses Lick nehmen und auf voller Geschwindigkeit spielen. Schneller als auf voller Geschwindigkeit. Full Speed. Aber mit einem kleinen Unterschied. Ich nenne diese Methode die Marathonmann-Methode, weil meine Eltern waren sind viele Marathons gelaufen. Und ich habe irgendwann mal zu meiner Mutter gefragt, Mutter, wie trainiert man eigentlich für einen Marathon? Und meinte, es gibt 2 Methoden. Entweder du nimmst eine Distanz und versuchst, diese Distanz immer ein bisschen, dieselbe Distanz immer ein bisschen schneller zu laufen. Fängst langsam an und dann 2 Tage später ein bisschen schneller. Oder du nimmst eine Distanz und läufst die in der schnellsten Geschwindigkeit, die du laufen kannst, natürlich eine kleinere Distanz, und anstatt die Geschwindigkeit zu erweitern, erweiterst du die Distanz. Und dasselbe auch an der Gitarre, dass ich zum Beispiel jetzt hingehe und Full Speed so ein Lick hier nehmen würde, und dann aber hingehe und sage, okay, ich habe jetzt mein Tempo, keine Ahnung, 180, sonst was, Das ist für euch sehr individuell, welchem Tempo man so spielen kann. Aber geh hin und mach mir ein Tempo, ein Metronom an. Fabian, kann
ja,
ich
ja. Hier ein Metronom anmachen?
Ja, natürlich. Das Delay mach mal aus.
Ja.
Halt auch weg oder lassen?
Ich mache das Delay aus.
Ja. Was für ein Tempo willst du denn haben?
Gib mir mal 160. Noch ein moderates Tempo. Genau. Kommt auf die Subdivision an. Ach, ich liebe es. Machst du ein bisschen leiser machen, die Betonung, bitte?
Mach's mal halb so laut.
Und ich habe immer noch ein schlimmeres Metronom an, weil ich mache immer mein Metronom auf die Subdivision, die ich übe. Also wenn ich 16 übe, dann mache ich mein Metronom auch immer auf 16. Dann ist es mehr aus. Super schnell. Jede Frau will ausrasten.
Das kann ich bestätigen.
Sounds, Audio Clip Pegel, mach nochmal.
Das ist falsch, muss ich sagen, gut gearbeitet.
Kannst nicht reinkommen?
Schalldichter Raum ins Empfohlen.
Ja. Ah, jetzt kannst du tippen.
Oder Kupfer. Ich hab immer auch so süße Arbeit.
Tippen wir mal.
Oder so.
Die beste Methode.
Ah, nee, du hast mal den Durchblick.
Hier ist noch schön.
Pause dazwischen, damit sich unser Kopf erneuern und refreshen kann. Und dann mache ich eine Zeit lang und dann erweitere ich die Strecke. Und immer weiter. Dann fang mal nicht am Anfang an, vor allem bei einem längeren Leg und fang mal ein bisschen in der Mitte an. Baue so das Lick immer weiter auf, aber in einem gewissen Maximaltempo. Warum ist das wichtig? Weil unser Körper muss verstehen, wie es sich anfühlt, schnell zu spielen. Unser ganzes Gehirn muss verstehen, wie es sich anfühlt, schnell zu spielen. Wenn wir immer Angst vor dem Tempo haben, werden wir nie an das Tempo rankommen, wo wir hinwollen. Wir müssen diese Angst loswerden und wir dürfen auch keine Angst vor Unsauberkeiten haben beim Tempo. Als ich früher schnell gespielt habe, ich weiß noch ganz genau, so eine der ersten schnellen Stücke, die ich spielen wollte, war ein Stück von Indie namens Blitzkrieg und das klang natürlich bei mir am Anfang. Furchtbar. So. Aber ich sehe das so, dass es ist wie so ein Marmorstein und wir basteln uns da mehr und mehr die Statue und die Figur aus, die wir haben wollen. Wir dürfen keine Angst vor oder solche Aussagen wie, ja, ich mache es jetzt noch nicht schnell, weil es ist dann ja unsauber. Man kann auch in der Geschwindigkeit an Unsauberkeiten arbeiten und die trainieren, wenn man eben mit einem Bewusstsein rangeht, wenn man eben weiß, was hier passiert. Wenn jetzt zum Beispiel ich merke, okay, ich möchte von der E auf die H-Seite gehen und mache immer sowas hier, dann geht es für mich herauszufinden, okay, was stimmt da jetzt gerade nicht? Ah, okay, der kleine Finger, der ist vielleicht nicht schnell genug, um auf die Seite, auf die andere Seite zu gehen. Also mache ich mal vielleicht nur den Zeigefinger hin zum kleinen Finger oder gucke, dass ich ein bisschen an der Geschwindigkeit vom kleinen Finger arbeite. Und immer eben mit diesem Bewusstsein, was passiert hier jetzt gerade? Was mache ich jetzt hier gerade? Und da kommen wir dann direkt zum nächsten Tag in meiner Übungsroutine. Ich bin dann einer, der sagt, okay, nach dem Tag, wo ich Fullspeed mache, da ist dann auch der Arm ganz schön müde, dann macht es keinen Sinn, wieder auf volle Geschwindigkeit zu gehen. Dann ist es für mich so mehr der Kontrolltag, dass ich mich selber viel kontrolliere und analysiere, wie ich spiele. Und das mache ich mit drei verschiedenen Ebenen. Weil es geht heutzutage super easy zum Glück. Entweder ich nehme mein Sound auf, jetzt hier mit so einem Programm, was der Fabian zum Beispiel hat, und mit einem digitalen Amp, und spiele ein Lick, was ich gerade am Üben bin, auf einem Tempo, wo ich denke, okay, das läuft jetzt, nimm das zwei, dreimal auf und hör dann rein. Aber hör rein, und das ist das Schöne an diesem Programm, und das kann jedes Programm, hör rein mit ganz langsamer Geschwindigkeit. Also mit, ich stelle die Geschwindigkeit auf unter 25%, um zu hören, dass dieses Lick, was ich jetzt gerade geübt habe, ob das wirklich so klingt, wenn ich langsam oder wenn ich es langsam gemacht habe. Oder ob ich dann auf einmal merke, naja, aber eigentlich, wenn ich es langsam habe, fällt mir auf, dass das so klingt. Weil, ihr müsst euch das vorstellen, unsere Wahrnehmung, wenn wir spielen, ist extrem limitiert. Weil wir auf so viele Dinge achten müssen. Wir müssen nachdenken, okay, haben wir die richtigen Finger hier? Ist das hier richtig? Und dann auf einmal fängt man beim Üben an, doch noch dran zu denken, was gibt es eigentlich heute Abend zu essen? Und man wird irgendwie abgelenkt. Die Wahrnehmung ist sehr limitiert. Mit solchen Kontrolleinheiten habt ihr quasi einen externen Point of View, einen externen Blickwinkel auf das, was ihr spielt. Und kriegt auf einmal Details mit, die ihr vorher nie mitbekommen habt. Jetzt ist das so, man hört das, aber auch wichtig ist, dass man was sieht. Und da kommen wir zu, zum Thema Sehen. Jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass ich zum Beispiel, also das ist das Schöne auch in der heutigen Welt, jedes Smartphone hat mittlerweile eine Kamera in sich, also stelle ich mir auch gerne meine Kamera hin und filme mich. Im besten Fall, das können die neuen Smartphones auch schon sehr gut mit einer Slow-Motion-Kamera, dass das dann wirklich langsam abgestellt oder langsam abgespielt wird. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Ich habe jahrelang folgenden Lauf immer wieder also einfach eine Tonleiter rauf, eine Tonleiter runter. Das habe ich jahrelang geübt. Und dann dachte ich irgendwann, oh, ich bin da eigentlich schon recht flott drin. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefilmt mit dieser Slow-Motion-Kamera und habe gemerkt, Moment, ich picke ja gar nicht jede Note und manchmal sweepe ich durch, anstatt dass ich wirklich Alternate Picking mache. Dinge, die ich eigentlich, wo ich gedacht habe, ich würde die ganz anders machen. Aber das ist mir in dem Tempo nie aufgefallen, weil halt eben, wie gesagt, wenn wir spielen, wir haben diesen einen Blickwinkel, wir haben diese eine Wahrnehmung, die ist halt limitiert. Und was mir da klar wurde in dem Spiel, was da alles noch für ein Potenzial drinsteckt, um sich zu verbessern, das war richtig, das hat einiges verändert. Also ich lag danach erstmal 2 Wochen mit Depression im Bett, weil ich mir gedacht habe, ich übe jetzt seit 20 Jahren und Kram funktioniert immer noch nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, okay, aber jetzt weißt du, warum das nicht liegt. Also setz dich hin und arbeite daran. So, und dann fing ich dann an mit rechter Hand alleine und ein bisschen langsamer wieder und so weiter und so fort. Eine andere Kontrolleinheit, die ich mittlerweile echt gerne benutze, jetzt seit ein paar Wochen, ist ganz, ganz neue technologische Erfindung. Weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Es nennt sich Spiegel. Wahnsinn, was da entwickelt worden ist. Das kann man sich auf den Tisch stellen und man sieht sofort, was man in der rechten oder auch in der linken Hand macht. Man kann auch beide kombinieren. Das ist der Hammer. Nee, mit einem Spiegel habt ihr halt ein sofortiges Feedback von dem, was ihr tut. Ihr könnt sofort checken, hier meine Hand macht wieder das und hier die Hand, die macht wieder das. Und dann nach und nach immer versuchen, an solchen Gewohnheiten so ein bisschen ranzugehen und diese zu verändern.
Christian.
Ja.
Super Beispiel. Du hast dir ja sicher auch deine ganzen Heroes angeschaut,
wie
die das machen. Und mir geht es so, dass ich immer denke, wenn ich dann zum Beispiel irgendwas spiele, irgendeinen Lauf, sagen wir von Paul Wilber zum Beispiel, dass ich dann denke, wenn er nur 5 Spiegel helfen mir, dass ich so schön spiele, wie der das spielt mit der rechten Hand. Ne? Und obwohl ich das wirklich wahnsinnig viel trainiert habe, sehe ich mich dann immer noch, dass ich teilweise wahrscheinlich da auch anatomisch an meine Grenze kommen. Also ich kann das visuell nicht ganz so sauber machen wie dieser Mann. Ja. Muss man dann auch akzeptieren, nämlich, oder? Oder wie würdest du das sehen?
Weiß ich, also ist jetzt schwer zum Urteilen, aber ich glaube, es gibt viel mehr aus seinem Spiel rauszuholen, als man denkt. Und diese Grenze der Anatomie, die ist, es gibt definitiv anatomische Unterschiede. Aber ich glaube, es ist einfacher gesagt, die Anatomie, deswegen kann ich das nicht hin, als zu sagen, ich setze mich halt jetzt mal ein bisschen hin.
Das ist schon wahnsinnig schwer, vor allem, wenn ich dem seine langen Finger
sehe. Ja, natürlich.
In der linken Hand.
Linke Hand ist auch anatomisch noch mal viel mehr betroffen, finde ich, als rechte Hand.
So. Erzähl uns da auch ein bisschen was.
Bitte. Naja, weil die linke Hand hat ja, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Bewegungsapparate, bei dessen wir hier eigentlich nur, solange wir mit Pectrum spielen, eigentlich nur ein Bewegungsapparat quasi haben. Und hier ist es ein viel größerer Unterschied, so die Distanz zwischen kleiner Finger zu Ringfinger, solche Geschichten wie die Hand. Es gibt so viele unterschiedliche Handtypen, das ist unglaublich. Und was ich aktuell mache für ein bisschen Research für meinen YouTube-Kanal, für meinen nächsten Kurs, ist, dass ich all meine Guitar Hero-Freunde, ich kenne ja zum Glück mittlerweile ein paar Guitar Heroes, dass ich denen hingehe und sage, hey,
Kannst du mir mal ein Foto von deiner linken Hand schicken? So, jetzt nicht für meine Pleasure-Sammlung, sondern halt mehr, um wirklich herauszufinden, okay, was ist bei dem anders als bei anderen anders ist. Und das ist wirklich interessant, sehr, sehr interessant zu sehen, ja. Was ich ein bisschen angefangen habe, tatsächlich, wenn es darum geht, Heroes zu beobachten, ist, ich habe mir neue Heroes gesucht. Weil ich habe gemerkt, dass, also wirklich, ich habe da irgendwann gemerkt, rein technisch, also mein größter Hero musikalisch ist zum Beispiel John Petrucci. Also ich bin einer der größten Petrucci-Fanboys überhaupt. Aber mir ist auch irgendwann aufgefallen, sein Picking ist halt leider echt nicht mehr up to date. Das ist nicht mehr state of the art. Da sind viele Dinge dabei, die dann, als ich dann mal einen isolated Track gehört habe, etc., die unsauber sind, die wirklich nicht ganz so präzise sind, auf einem sehr hohen Level. Also das ist wirklich sehr, sehr hohes Level. Und meine Heroes mittlerweile ist die nächste Generation. Das sind die Kids, die jetzt 2021, 2022 sind, die von Anfang an alles richtig gemacht haben. Das sind jetzt nicht zwangsläufig meine musikalischen Helden. Manchmal schon auch, aber es sind vor allem meine technischen Helden, wo ich mir wirklich sage, okay, die haben mit Leuten, weil man, als die angefangen haben, Gitarre zu spielen, gab es schon die Troy Gradys, ja, die sehr viel gemacht haben. Viele davon sagen, die haben auch meine Sachen geguckt, wo ich mich dann immer, ach, wie nett. Also es gab schon all das Wissen, was es halt früher nicht so gab und selbst bei mir nicht gab. Und ich bin Baujahr 90, ich habe mit 2004 angefangen, da gab es jetzt auch noch nicht so krass viel Wissen, wie man jetzt Picking richtig anstellt. Und ich gucke mir dann gerne an, was machen die in der rechten Hand, wie funktioniert es bei denen und versuche das sehr auf mich zu übertragen. Also man kann von der nächsten Generation wahnsinnig viel auf technischer Ebene lernen. Auch auf persönlicher Ebene, nächste Generation ist eine super Generation, aber auf technischer Ebene kann man echt sehr, 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 sehr viel von denen lernen. Genau, und diese Kontrolleinheit war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um erstmal auch mit dem Finger darauf deuten zu können, was funktioniert hier in meinem Spiel nicht. Und das rate ich mittlerweile jedem, guckt, dass ihr so einmal die Woche irgendwie was einbaut, wo ihr euch selber mal ein bisschen kontrollieren könnt und euch selber mal ein bisschen in den Spiegel folgen könnt. Das ist zwar sehr unangenehm manchmal, wie gesagt, aber es hilft. Wissen ist echt Power und Wissen, was ich hier eigentlich mache, dann kann man erst daran anfangen zu arbeiten, wie man es besser machen kann, als zu sagen, ich weiß einfach nicht, wie es geht. Ja, dann ist es auch schwer darauf, eine Hilfe zu kriegen. Das ist genauso wie wenn man zum Arzt geht und sagt, ich weiß nicht, was stimmt. Und dann sagt dir der Arzt, ja, da kann ich dir jetzt auch all Mögliches geben, kann alles funktionieren oder gar nichts. Aber wenn man ganz genau sagt, hey, ich habe Schmerzen hier, dann weiß der Arzt auch, okay, könnte das und das und das sein. Und dann gibt es noch so ein paar kleine andere Einheiten, was wiederholt sich im Prinzip dann letzten Endes, was ich tue. Also es basiert wirklich viel auf diesem, wenn es ums Technische geht, diesem langsamen Anfang, dann in Geschwindigkeit spielen, keine Angst vor der Geschwindigkeit haben und dem selber kontrollieren. Ich habe auch noch eine Consistency-Einheit, dass ich zum Beispiel mir eben Metronom anmache und mir sage, okay, wenn ich das Lied, was ich gerade übe, ich mache das, fange mit einem langsamen Tempo an und wenn ich das jetzt mal 7-mal, oder ich spiele es 10-mal insgesamt und wenn es von diesen 10-mal 7-mal richtig war, dann kann ich davon ausgehen, dass dieses Lied auf dem Tempo auf meinen Skill basiert und nicht auf Glück, dass das jetzt gerade mal funktioniert hat. Und dann ist das für mich noch mehr die Bestätigung, okay, jetzt kann ich vom Tempo höher gehen, jetzt kann ich schneller gehen. Also es ist gerade bei mir, ist das ganz oft so, ich meine, ich muss mega viel Output generieren auf meinen Social Media Kanälen. Das ist halt leider alles super. Ich habe leider den Fehler gemacht, mich dafür zu entscheiden, ich möchte schwierige Sachen beibringen. Das heißt, ich muss die schwierigen Sachen auch spielen können. Ich wünsche mir manchmal echt, ich würde mir Anfängerkram machen. Da bin ich echt neidisch auf die Bands und auf die Horsts hier in Deutschland.
Du hast natürlich auf dem Level dann auch Leute, die jahrelang die Frage, das brauchen. Ja.
Das stimmt.
Und vielleicht haben wir auch ein paar Jahre früher.
Ja, und es macht mir auch am meisten Spaß, weil eine bewusste Entscheidung. Ich habe ja früher auch Kinder und Anfängern so unterrichtet. Es war irgendwann für mich echt der Cut zu sagen, nein, ich will mich jetzt wirklich voll und ganz auf diese eine Sache konzentrieren und das beibringen. Das macht mir auch am meisten Spaß. Nichtsdestotrotz, das wollte ich gerade sagen, Moment, wo war ich? Genau, und dann ist das manchmal so, dass ich einen Lied geil finde und das für meinen Social-Media-Kanal dann aufbereite und dann mache ich die Kameras bei mir an und die Leute, die mit Kameras arbeiten, wissen, sobald eine Kamera an ist, verlierst du automatisch so 20% deiner Skills. Und dann probiere ich 230 Mal einen Lied aus und habe es dann einmal richtig und sage mir dann, ja, jetzt hat es funktioniert. Jetzt kann ich es veröffentlichen, aber wenn man mal ehrlich ist, hat es nicht funktioniert. Es war nur Glück, dass es dann einmal richtig geklappt hat.
Und damit das sich nicht einfach, damit man das für Live-Situationen so festigen kann, habe ich für mich halt diese eine Regel gesetzt, diese eine Übungseinheit. Ich setze mich hin, 10, 15 Minuten, mache mir ein Metronom an auf langsamem Tempo und wenn ich, wie gesagt, versuche 10-mal am Stück zu spielen, und wenn ich 7-mal richtig gespielt habe, dann gehe ich höher vom Tempo. Weil dann weiß ich für mich, check, ich kann es auf dem Tempo, da funktioniert es. Und dann funktioniert es wahrscheinlich auch in allen möglichen Situationen, Live-Situationen etc. Das ist so dieses Grobe, wie ich so meinen Übungsplan mache. So, Fragen, ja.
Zerlegst du deine Mixpulte mal? Also in kleinere Mikrofragmente?
Ja. Also ich mag das generell sehr, Strukturen in Licks zu sehen und zu finden oder sie auf den kleinsten Bausteinen, sag ich mal, aufzubauen. Weil ich sehe das so, das ist alles wie Lego. Und du hast dann quasi eine Ritterburg aus Lego, das ist dein Lick und du baust es raus in alle Lego-Kleinsteine und dann kannst du nämlich daraus dann auch was Eigenes basteln. Wenn du dann gelernt hast, okay, dieses Lick hier, da habe ich die Terz, die über den Chord so funktioniert. Oder hier ist der Lauf und so weiter und so fort. Also ich finde das auch schon sehr spaßig, weil es mir dann auch neue Inspirationen gibt. Weil ich dann gucken kann, okay, dieses eine Segment aus dem Blick, das ist besonders cool. Wo kann ich das woanders reinbringen? Und so könnt ihr aus der Ritterburg dann euer Piratenschiff quasi bauen. Ja. Also das mache ich schon ganz gerne. Ja. Ist ja,
ja. Wie durch oder warum wird der Blick für mich schwieriger? Ich sage jetzt mal, wenn ich anfange, ja. Natürlich auch in der Region, wo ich mich wohlfühle. Ja? Und hol jetzt mal Gary Moore. Und wenn er dann in die 17, 19, 20, 14, 15 geht, dann wird er auch ein bisschen länger. Ja? Die vorigen kann ich super wiederholen, aber dann, ich weiß, ich kann das von Augen aufeinander brechen, aber tue mich dann trotzdem schwer, dieses am Stück zu spielen. Der dauert ein bisschen länger dann. Ich kann ihn auch auseinanderbrechen, aber es fällt mir trotzdem schwieriger, das hinzubekommen.
Du meinst, wenn du ein langes Lied hast?
Ich habe jetzt einen Weg, der ist dann holen wir mal von dem Gary Moore, kennt ja jeder, Into My Dreams.
Genau, kennt jeder.
Nein, da gibt es schon ein kleines Stück, weil du kannst auch in der Zeit, wo der Indie singt, auf den Weg immer wieder spielen.
Ja. So. Ich kenne es halt leider nicht, deswegen manchmal. Aber
irgendwie. Ja, du, cool. Ne? Ja. Aber gut, ich mag den halt, den
ja, das
Stück
ist cool.
Und die Stücke. Und dann, wenn der dann länger wird und der geht dann von der 14 auf die 15, 17, 22 herunter, obwohl ich das auch auseinanderbrechen kann, tue ich mich trotzdem schwerer.
Du meinst, dass der Übergang von der einen Position in die andere Position
ist? Ja, ja. Das kann ich weiß, wo der dann hin muss, dann springt er wieder auf die 14, dann ist auf einmal der 12. Bund drin, der hört sich dann aber auch in meinem Rhythmus, denke ich, das kann doch gar nicht stimmen. Ich höre es mir auch 10-mal an, das meine ich damit, ob du da vielleicht einen Tipp hast, wie man da...
Also was ich kann
es mal ganz... Ich schon auseinander,
ja. Ist klar. Ne? Genau. Ich kann das Problem voll ganz nachvollziehen, weil alles, was auf einer horizontalen Ebene funktioniert hier auf dem Griffbrett, ist super, super schwierig, weil sobald wir Positionswechsel haben, verlieren wir immer auch Zeit, weil wir müssen unsere Hand von der einen Position zur nächsten bewegen, darunter leidet die Handsynchronisation unter anderem. Und was ich hier mal versuche, ist dann, ja, dass du die einzelnen Bauteile nimmst. Also ich nehme mal ein anderes Lick als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe hier so ein Lick, wo... so horizontal, sag ich mal, hochgehe, dann kann ich jedes einzelne Segment üben. Aber was man dann gerne vergisst, ist der Übergang zu dem einen, von einem Segment zum nächsten Segment.
Ja, du veränderst dir auch den Griff und die Lage. Verändert. Der bleibt dir nicht gleich. Wenn ich immer das Gleiche runter, ist das ja kein Thema.
Es sollte im besten Fall von der Handposition immer gleich sein. Natürlich ist das so, dass der Arm sich ein bisschen bewegt, dass man hochgeht. Der Grund, warum ich auch eine klassische Haltung lasse, ist, dass wenn ich so spiele, auf einmal hier so ein Ding im Weg ist, dass ich hier oben nicht mehr so richtig rankomme. Aber dass man dann halt zum Beispiel hier wieder den Übergang trainiert und dort dann auch wieder mehr und mehr vom nächsten zu bis man das halt dann in einem Fluss verbindet. Whatever. Und so will ich da auch immer, es gibt manchmal diese Übergänge oder diese kleinen Bereiche, wo man merkt, wo man vielleicht gar nicht versteht, dass es an diesem einen Fingersatz hier jetzt gerade hier liegt oder an diesem einen Finger, dass ich von nicht gut von der einen Position zur nächsten komme. Und da macht es dann halt eben Sinn, sich, das ist so meine Methode ganz gerne, in der Geschwindigkeit genau auf diese eine Fingerbewegung zu konzentrieren. Dass ich ganz gemerkt, hier der Mittelfinger, der will nicht richtig in die nächste Lage rein. Also trainiere ich mal nur, pack it up, Und dann habt diese eine Bewegung in das nächste rein.
Da gebe ich dir recht, weil ich habe neben dem Boss vor Ort auch glücklicherweise einen studierten Gitarrenlehrer. Bei dem war ich aber jetzt schon länger nicht mehr, weil ich bin auch so verzettelt mit allem Krempel. Mhm. Aber der hat mir auch schon Tipps gegeben, wo der sagt, mach, nimm, der ist auch der Verfechter, Fingersatzbeizer verhalten. Das ist vielleicht ein Thema, ja, weil das ist natürlich klar, bei dem Moore, dann wechselt er mal wieder in den vorigen Ton rein und dann ist halt, ja. Aber der macht halt Spaß irgendwie, weil der
Man darf auch nicht sich zu sehr, ich sag mal, blenden lassen von diesem, wie macht der das ganz genau. Weil ich da auch zum Beispiel merke, okay, der Gary Moore hat da vielleicht auch Jahre dieses Lick immer wieder gespielt. Das ist auch eine Sache, die sich in seinem Gehirn festigt, im Muscle Memory. Und für uns Neuen, wir müssen dann manchmal merken, okay, nee, um das zu erreichen, müssen wir vielleicht einen anderen Ansatz daran bringen. Und da darf man sich nicht zu sehr verzetteln. So.
Ja, ist richtig. Der ist auch nicht schnell, ja, aber der hat ja schnelle Sachen. Bei dem Lied ist der jetzt harmonisch normal. Mhm. Ne? Deswegen, ja. Aber ist halt, ja. Desto länger der wird.
Also, du hast dann noch die Schwierigkeit, dass wenn du etwas in der, nehmen wir an, jetzt nehmen wir mal von Silvan Blues, in der Vision der 5. Position, und willst dasselbe in der 17. spielen,
ja,
mit dem gleichen Fingersatz, na viel Spaß.
Ja, das ist das, ja.
Ja, ne? Ja. Das meinte er eigentlich. Ja. Du hast unten der Platz für den Zeiger, der kleine Finger.
Aber das ist auch eine Sache, wo ich sage, das ist eine Reinigungssache. Ich fand es früher auch ganz schwierig. Ich meine, die Gitarre hat 27 Bünde, hier kann ich richtig hochgehen. Ich fand es früher auch ganz schwer, hier im oberen Bereich zu spielen. Bis ich halt mal auch wieder mehr. Also ich habe den Bereich auch gemieden, habe mir auch gedacht, na, hier muss ich.
Ja, das ist den klar. Bereich gemieden. Das machen alle in dem Raum.
Ja, ich verstehe es, ich will es aber nicht meinen. Aber dann ist halt so ein
Gruppe,
alle so eine Gruppe dabei, wo die 14, 15, da ist mit Fingersatz nichts, da ist halt.
Ja, ich weiß leider nicht jetzt genau, was
du meinst. Du weißt, was ich meine.
Ja, nicht ganz.
Was Gary macht, der spielt teilweise natürlich das dann in den ersten drei Fingern und die ganz schnellen Trills spielt er mit dem Zeigefinger und Mittelfinger sogar über drei Bünde, weil sein Mittelfinger allzu schnell ist. Was Justin sagt, muss einen eigenen Weg finden, der für dich liegt. Manche Sachen spiele ich, weil ich also schlanke Finger habe, spiele ich tatsächlich auch mit kleinen Fingern over. Aber bei manchen wechsle ich dann auf diesen Fingersatz, weil es einfach zu eng wird.
Ich denke aber mal, das ist wirklich vielleicht die ungewöhnte Situation da in dem 16, 17, 62, 22, dann zieht er ja dreimal die 15, geht auf die 22. Ja, das ist halt ungewohnt, wie du sagst. Oder?
Aber wir beiden es auch. Richtig ganz verstanden, dass ihr hingeht und sagt, löst euch mal von dem Fingersatz, wie er normal ist, und dann probiert mal selber aus, wie es für euch
ist. Mehr. Ja, ich glaube, das war das, was Horst meinte schon. So, oder das, nicht löst euch, wie der Fingersatz wie normal ist, sondern lasst euch nicht zu sehr irritieren, weil ein Gitarrist, der es genau auf diese Art und Weise spielt, der ein bisschen anders ist. Das ist genauso wie ein Gitarrist, mit dem ich mich beruflich beschäftigen muss, ist zum Beispiel Martin Friedman, der viel so spielt. Da würde ich auch zu keinem hingehen und sagen, haltet euer Plektrum so, nur weil es Martin Friedman macht. Das ist der Horror, da seid ihr so limitiert, dass man sich von sowas halt, von diesem, nur weil irgendein geiler Gitarrist das so und so macht, wenn Pat Metheny spielt so, ich liebe Pat Metheny musikalisch, aber so könnte er kein Paul Gilbert-Lick spielen. Sondern dass man halt sich nicht zu sehr blenden lässt von, wie macht das ein Gitarrist, sondern halt eben ein bisschen holistischer das betrachtet, ein bisschen mehr das große Ganze und halt eben gucken, okay, wie machen das auch andere Gitarristen? Wie, was funktioniert für mich? Und dem Zeit geben. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, weil ich habe halt oft mit Leuten, also generell beruflich mit manchmal ein bisschen Widerstand zu kämpfen, auch von Leuten, weil es auch darum geht, dass ich sage, hey, okay, probiert mal eine neue Haltung aus, probiert mal eine neue andere Art und Weise aus, Spektrum zu halten. Gibt, wenn ihr zum Beispiel was Neues euch angewöhnen wollt oder was Neues testen wollt, ob eine gewisse Haltung oder eine gewisse Technik für euch funktioniert, gibt dem Zeit. Was ganz oft passiert ist, dass so, wenn ich sage, ja okay, zum Beispiel jemand hat viel den Seitenwechsel immer gesweept, dieses sogenannte Economy Picking. Und dann sage ich, probier es mal mit Alternate Picking aus. Und dann probiert er das 2 Tage, natürlich klappt das in den 2 Tagen nicht, und sagt dann, nee, funktioniert nicht, ich mache mir das andere. Ich musste meine Spieltechnik so oft verändern. Ich habe ganz früher, ich habe nie klassische Haltung gehabt. Ganz früher habe ich immer hier so den gemacht, wo man hier gar keine Stretches hinbekommt. Ich habe mein Plektrum auch früher immer so gehalten, sehr spitz, ganz merkwürdig gespielt. Und ich habe aber gemerkt, auch für mich, okay, es gibt so eine kleine Grundregelung, nämlich gibt dem Ganzen 6 Wochen Zeit. Und nach 6 Wochen, finde ich, kann man ein Urteil darüber bilden, ob die Technik für einen funktioniert oder nicht. Und denkt niemals mit, nee, jetzt sind hier 6 Wochen verloren gegangen. Nein, weil euer Körperbewusstsein sich verstärkt. Ihr habt was gelernt, ihr habt was ausprobiert, vielleicht ist es nicht das Richtige für euch, aber es wird irgendeinen Moment geben, wo euch genau das, was ihr jetzt da so ein bisschen in 6 Wochen trainiert habt, eventuell mal helfen könnt. Ich sehe das immer wie Erfahrungswerte, die mit dazukommen. So mache ich es aktuell auch. Also ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich schnell spiele, dann ist es immer so, dass mein Plektrum, also mein Daumen so reingeht und ich mit der Seite vom Plektrum spiele. Super wenig Widerstand, ich kann sehr schnell sein, aber ich habe den Scratch-Sound mit dabei und ich verliere Pick-Attack. Das habe ich selber im Studio getestet, dass wenn ich das Plektrum so schief halte, ich ganz viel Lautstärke verliere, verglichen zu, wenn ich das Plektrum gerade halte und wirklich gerade runterdrehe. Gerade runterspiele. Ich habe die Kamera hier. Warum benutzt du nicht die Kamera? Ja. Also genau, ich sitze sonst immer so, Daumen angewinkelt, Plektrum ist... Ich spiele dann mehr mit der Seite vom Plektrum. Ja. Und jetzt zum Beispiel trainiere ich es mir rum, dass ich mehr halt wirklich mit der Seite hier vom Plektrum spiele, weil ich dadurch mehr Attack habe, wenn ich mehr Griffkraft habe und mein Plektrum nicht so rumwabert, wenn ich schnell spiele. Weil es mir auch in Slow Motion aufgefallen ist, mein Plektrum viel zu viel Spielraum hat. Und ja, da musste ich dann vom Tempo auch wieder runtergehen, weil ich gemerkt habe, uff, okay, gerade zu spielen, das kostet auf einmal viel mehr Kraft, viel mehr Energie, aber ich bin lauter. Und das muss ich jetzt erstmal eine Zeit lang trainieren, um dann mein Urteil drüber bilden zu können, ob das gut ist oder nicht. Ich kann jetzt schon nach 3 Wochen sagen, ja, das ist gut für mich, das hilft mir gerade sehr, sehr viel bei vielen Dingen. Aber es benötigt noch ein bisschen Arbeit, damit das intuitiv gemacht wird. Aber so würde ich das immer sehen.
Ja, eine Frage, helfen auch Trockenübungen.
Trockenübungen, ja, ja, ja. Ein paar gibt es. Ich beeil mich. also ich versuch schon so viel wie es geht auf ein Instrument zu übertragen, weil manchmal macht man dann so Trockenübungen, die aber dann letzten Endes in der Bewegung nicht ganz, ich sag mal, zu übertragen ist aufs Instrument. Aber zum Beispiel für die rechte Hand mag ich es einfach, zum Beispiel bei Picking-Bewegung ist nach meiner Philosophie immer diese Bewegung, es ist nicht die Bewegung, es ist nicht die Bewegung, es ist die Bewegung hier. Und da macht es Sinn, zum Beispiel sich eine Fläche zu nehmen, wie das Bein oder einen Tisch oder so, und einfach mal hinzugehen und das zu trainieren, dass sie es nach links und rechts bewegen können. Das ist erstmal eine etwas ungewohnte Bewegung, aber es ist statistisch getestet, dass das die schnellste Bewegung ist, die unser Handgelenk machen kann. Habe ich erst letztens eine sehr interessante Studie darüber gesehen. Und sowas zum Beispiel habe ich da mal ganz gerne gemacht, um mich noch mehr reinzufinden in diese Bewegung. Linke Hand, ganz klassisch, wie vom Klavier. Kennt ihr bestimmt auch. Ihr nehmt eure Hände und dann versucht ihr mal, die Finger einzeln hoch zu bewegen. Solche Geschichten halt. Und dann mal in Paaren. Das ist besonders schwierig, wenn man dabei versucht, eine Kamera zu gucken. Das ist eine gute Übung eigentlich. Das werde ich mal ausprobieren, dass ich das mal im Spiele dann mache. Also solche Sachen können schon helfen, ja. Aber ich würde es, wenn es geht, also das sind so Sachen, die machst du, wenn du an irgendeinem Tisch sitzt und du bist gerade gelangweilt von irgendeiner Konversation, die geführt wird, dann machst du halt sowas. Nee. Aber wenn du eine Möglichkeit hast, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, dann nimm die Gitarre in die Hand. Gut. Ja.
Kannst du noch eine Frage?
Ja.
Kannst du noch, wenn wir jetzt die schöne Kamera haben, noch bitte einmal dein schönes Outfit-Ding in Slow-Mo zeigen, der Rechner, dass jedes sieht.
Oh Gott,
das ist einer der allerbesten, was
ich. Der bin ich auch nicht, gibt auch bessere. So, also. Okay, natürlich langsam ist es jetzt ein bisschen. Also, ich versuche im Prinzip Daumen gerade zu halten jetzt. Bewegung ist eine Handgelenkbewegung. Hier ist alles fix, hier ist alles ruhig, hier ist alles entspannt. Wenn ich ein bisschen schneller werden möchte, dann recruite ich noch mehr Muskeln aus meinem Bizeps. Was mich aber wieder an der Präzision vom Seitenwechsel hindert. Und für das Seitenwechsel benutze ich das sogenannte Pick-Setting. Das ist eine Technik, die bei mir alles verändert hat. Damals 2018, Troy Grady, dem bin ich viel zu verdanken, weil dies mir ermöglicht hat, sehr komplexe Picking-Linien frei zu spielen, ohne dass ich irgendwie anders. Und halt locker zu sein und halt einfach irgendwie unabhängig. Zum Beispiel zu können, das ist falsch und richtig. Ja.
Sonst würdest du würdest du die Technik erst auf zwei Seiten dann anfangen,
zu üben? Dieses Pick-Sanding. Also, als allererstes würde ich mir natürlich diesen Band of Speed Picking kaufen, meinen Picking-Kurs.
Ja! Yeah!
Da muss ich aber ein bisschen Werbung
für sich machen.
Nee, und dann, also dort ist das zum Beispiel so aufgeteilt: Pick-Sanding sind zwei verschiedene Haltungen, wie man das Plektrum noch in welchem Winkel man das bewegt. Und dafür, das hilft halt dann in gewissen Situationen, dass man nicht gegen andere Seiten kommt, dass man frei ist. In meinem Kurs ist das halt zum Beispiel aufgeteilt, eben, dass man halt erstmal die einzelnen individuellen Bewegungen lernt und das dann verbindet. Also das Verbinden würde ich echt erst als spätes machen, sondern man muss sich erstmal an die einzelnen Bewegungen gewöhnen. Aber ja, das ist so dann der nächste Prozess, dass man dann halt versucht halt die komplexeren Linien reinzubringen. Weil tatsächlich eine Tonleiter einfach raufzuspielen, ist musikalisch super easy. Für jedes Instrument ist das nichts für uns Gitarristen ist. Eine Tonleiter raufzuspielen, für die rechte Hand wird das Schwierigste, was es gibt, leider Gottes. Deswegen in den 80ern ganz viel halt eben gearbeitet wurde mit Patterns. Solche Geschichten, wo man den Garten und so weiter. Ganz schön. Du würdest jetzt aber nicht recht, glaube ich, den Arm sprengen.
Obwohl
ich
nicht danke, Jussin.
Ja. Dankeschön.
Und ich meine, das Ernste könnt ihr natürlich auch unterstützen, wenn ihr euch den Kurs bei